Opa Miyazaki, bist du jetzt wirklich in Rente?
Nein, lieber Enkel, ich muss die Familienehre wiederherstellen.
Don't disturb me. Ich halte mich aus.
Mach keinen Lärm, sonst fliegst du hier raus. Und damit herzlich willkommen zum großen Finale unseres Ghibli-Marathons, Ghibli-Gucken. Wir haben uns alle Mühe gegeben, diese Reihe noch in diesem Jahr fertig zu bekommen. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an euch, wenn man so möchte. Wir schließen ab mit den letzten zwei Filmen, bis dato letzten zwei Filmen von Studio Ghibli. Und zwar in dieser Folge nur zwei Filme, Aya und die Hexe sowie Der Junge und der Reiher. Und das kann ich schon mal vorauswerfen, zwei Filme, die auf gewissen Ebenen unterschiedlicher kaum sein könnten. Dafür kriege ich eine Überleitung hin. Marius, haben wir große Unterschiede zwischen uns beiden oder große Gemeinsamkeiten? Ich glaube, in unserer Bewertung zumindest haben wir viele große Gemeinsamkeiten. Hi, Marius.
Ja, hi. Ich glaube, wir unterscheiden uns nicht so sehr wie Goro und Hayao Miyazaki. Wir sind nicht verwandt. Das stimmt auch. Aber vielleicht läuft deswegen...
Das weißt du nicht.
Deswegen läuft der Podcast vielleicht auch so gut. An Gegensatz zu
tut er das.
Oh ja, naja, inhaltlich ist es immer
eine Freude,
uns zuzuhören, ja. Denke ich. Für den Intellekt sind wir zuständig.
Ja. Ich bin auch ein Intellektueller. ich sehe mich auch als Intellektuell, so wäre es irgendwie, ne? Wir bringen diese Reihe zum Abschluss. Erst kurz nach der letzten Folge, ja, und wir haben uns diese beiden Filme noch angeschaut. Der Junge und der Reiher, die jüngste Produktion aus dem Hause Ghibli, jetzt ja seit einigen Wochen bei Netflix verfügbar. Also schaut ihn euch gerne an, falls ihr das noch nicht getan habt, denn auch diesmal werden wir nicht auf Spoiler großartig Acht geben. Spoiler, da gibt's recht wenig zu spoilern bei beiden Filmen, würde ich mal denken.
Ja, bei dem einen vielleicht sogar noch weniger als beim anderen, aber Spoiler-Territorium werden wir locker erreichen, weil... Ja, wie du schon sagst, es gibt jetzt nicht irgendwie bei beiden Filmen irgendwas großartig zu spoilern. Vielleicht noch der Hinweis auf jeden Fall, dass bei Netflix nicht nur The Boy and the Heron gibt, sondern auch Miyazaki and the Heron, also die Doku zu diesem Film, die jetzt quasi später rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, warum das nicht zeitgleich passiert ist, aber vielleicht brauchten die noch ein paar Tage im Schnitt. Ich habe sie mir selber noch nicht angeschaut, also keine Ahnung, wie sie ist. Ich könnte mal schnell schauen, was Letterboxd dazu sagt. Letterboxd sagt 3,6, okay, das ist eine typische Doku-Bewertung bei Letterboxd, naja.
Das ist eine typische Letterboxd-Bewertung, möchte ich meinen.
Bei allgemein, ja. Aber es gibt noch eine andere Dokumentation, wenn ihr sagt, oh, Netflix, den gierigen Rachen möchte ich nicht weiter zuschleudern mit meinem Konsum. Dann wäre vielleicht Arte was für euch. Die haben nämlich auch eine Ghibli-Doku, eine allgemeine Ghibli-Doku, nämlich Spirit of Nature. Und die gibt's zum Beispiel auch bei YouTube. Arte typisch wahrscheinlich nicht so furchtbar lange zur Verfügung. Irgendwie, die dürfen das ja nur so einen Zeitraum hochladen.
Ich glaube, ihre Dokus dürfen, also kommt drauf an, ob die selbst produziert ist, aber ihre Dokus haben sie nicht. In der Regel mal öfter drin.
Ja, also sie bleiben ein bisschen drin, genau.
Länger drin, nicht öfter.
Wenn ihr auch nochmal sicher gehen wollt, genau, länger drin. Und ja, öfter auch. Manchmal bei aktuellen Ereignissen können sie mal ein Re-Upload starten von Dokus. Das gibt's auch mal, wenn irgendjemand stirbt. Also bei Miyazaki ist tot, kann man, glaube ich, da noch die Doku nochmal reinhauen. Ich bin gerade überlegen, irgendein berühmter französischer Schauspieler ist dieses Jahr auch gestorben und da haben sie dann auch Filme von ihm spontan reingenommen. Und ich dachte mir, wie geht das? Wie geht das so schnell? Warum könnt ihr nicht immer so spontan irgendwelche Klassiker reinhauen? Naja.
Da wird ja auch das TV-Programm gerne mal nochmal kurzfristig geändert.
Vielleicht ist ja ein deutsch-französischer Sender, vielleicht war es auch ein so französisches, tiefes Ereignis, dieser Tod dieses Schauspielers. Mhm. Alain Delon oder sowas? Ich weiß nicht mehr.
Alain Delon.
Mehr dazu in unserer Jahresabschlussfolge im Memorium.
Du machst wieder Versprechungen. Was wir auf jeden Fall versprechen können, auch diese beiden letzten Ghibli-Filme werden wir in unsere interne Tierlist einordnen. Wir werten ja alle Ghibli-Filme von 1 bis 10 Totoros auf der Ghibli-internen
Skala. Auf der Richterskala.
Der Richterskala, ja. Und wir machen ja am Abschluss, am Ende der Folge nochmal die Zusammenfassung, ne? Hast ja alles parat. Und ich hatte ja ehrlich gesagt vermutet, dass unser erster Film, den wir heute besprechen, womöglich der Film sein wird, der dann endlich mal auf die Eins kommt. Aber das kann ich schon mal vorauswerfen, das ist nicht der Fall. Aya und die Hexe, um jetzt gleich mal einzusteigen hier.
Ich bin bereit, als deine Assistentin zu arbeiten und du bringst mir im Gegenzug das Hexen bei.
Also gut, dann ist das geklärt.
Ja, Aya und die Hexe von Gorō Miyazaki, also Hayao Miyazakis Sohn, seine dritte Regiearbeit nach, wir hatten es ja, die Chroniken von Erdsee, wo wir sehr gespaltener Meinung waren, und der Mondblumenberg, den wir beide, glaube ich, ganz gut fanden. Und jetzt ein Film, der polarisiert und der mich ehrlicherweise auch ein bisschen schockiert hatte, dazu später mehr, beim ersten Trailer, den ich gesehen hatte dazu. Im Zentrum steht ein Mädchen, heißt eigentlich Earwig, wird aber von ihrer Mutter, offensichtlich einer Hexe, die auf der Flucht ist, in einem Waisenhaus abgegeben als Baby, wird dort in Aya umgetauft und wächst dort auf in diesem Waisenhaus. Und ja, so 6-7 Jahre später taucht dann eine Frau auf mit sehr blauen Haaren, mit sehr grimmigen Gesichtsausdruck und einen Mann, der etwas seltsam anmutet, und adoptieren sie. Und es stellt sich heraus, diese Frau, die sie adoptiert hat, ist eine Hexe, und Aya soll ihr erstmal assistieren, so eine helfende Hand, eigentlich Kinderarbeit, Ausbeutung, aber kriegt sie dann doch irgendwie dazu, ihr das Zauberhandwerk beizubringen in ihrem kleinen, beschaulichen englischen Häuschen.
Ja, es gibt eine kleine Besonderheit, ein klitzekleines Detail bei diesem Film, nämlich er ist komplett computeranimiert und nicht gezeichnet. Jetzt ist das nicht der erste Film, der computeranimiert ist von Studio Ghibli, das haben wir schon geklärt. Mhm. Aber ich glaube, der erste Film, der komplett 100% am Computer entstanden ist.
Ja, diesen klassischen 3D-Animationscomputer-Look.
Genau, und er ist 3D-animiert. Das war ja zum Beispiel mein Nachbar Yamadas, glaube ich, haben wir ja überraschenderweise rausgefunden, dass der auch viel Computereffekte hat, aber halt nicht so aussieht.
Na, komplett am Computer entstanden. Oder auch. So. Ja. Aber halt im Zeichentrick Look. Und wie gesagt, das jetzt hier so 3D-Animation. Ich glaube, da hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen, Marius. Da steht zwar Erscheinungsjahr 2020, aber eigentlich ist das von 2002 vom Look her, oder?
Ja, es hat so ein bisschen den Look von Jimmy Neutron oder solchen Kinderserien so aus den Anfang Nullerjahren. Ja, da sind wir schon beim Elefanten im Raum, ja, bei der Hexe im Garten.
Nennen wir den Pinguin beim Namen, der Film ist
scheißrätselig, meine Herren. Ja. Übel. Also das kann man nicht mal mehr als Stil oder sowas abtun. Das ist einfach, also, es gibt keinen Menschen, der diesen Film sieht und denkt, ja, das ist hübsch.
Wobei, das muss ich ihm zugutehalten, es sind noch in den Figurendesigns, in der Mimik und der Gestik, wie sich die Figuren bewegen, das sind noch so typische, klassische Ghibli-Designs, wie das alles aussieht letztendlich. Also,
ja.
Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, wenn der jetzt gezeichnet wäre, und ganz in den Credits gibt's ja auch noch so gezeichnete Sequenzen.
Ja, ja, die Credits sind super.
Nicht Sequenzen, aber so Standbilder, ja. Gezeichnete Standbilder. Und der Film die ganze Zeit in dem Look, das wäre es gewesen vielleicht.
Ja, also der Look, also schon beim Trailer, du hast ja auch gesagt, das war die große Überraschung. Kein Mensch hätte irgendwie über diesen Film geredet, wenn da nicht Studio Ghibli drunter gestanden hätte und Gorō Miyazaki. Wäre das irgendein japanischer Animationsfilm gewesen, also selbst in Japan hätte das keinen interessiert wahrscheinlich, und hierzulande schon dreimal nicht. Der geht auch irgendwie, was war das, 80 Minuten oder so?
80 Minuten, ziemlich genau, ja.
Kleine Kindergeschichte und
basierend auf einem Buch, ja, irgendwie, das ist die zweite, glaube ich, also es gab schon mal ein Buch, auf das von der gleichen Autorin, das verfilmt wurde, ich finde jetzt nicht mehr heraus, welches, meine Vorbereitung ist mal wieder formidabel, genau, Diana Wynne Jones, und die hat ja auch noch geschrieben. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott.
Ein anderes Buch.
Ein anderes Buch, das Ghibli ebenfalls verfilmt hat. Verfehlt vielleicht auch.
Verfehlt auch. Ja, keine Ahnung, wenn es die Chroniken von Erzi sind, aber nein, das ist von jemand anders.
Ja, nee, jedenfalls, also auch hier wieder klassisch gibt, den Stoff, der schon vorexistiert hat, adaptiert und...
Ja, der Stoff an sich ist Ghibli-haft, ja. Auf jeden Fall, also ne, das Kind im Waisenhaus, das adaptiert wird und dann bei einer Hexe und einem Magier irgendwie zur Sklavenarbeit getrieben wird, aber sich dann natürlich keck rausbeißt und wir haben eine weibliche Protagonistin, die ordentlich den Haushalt umwirbelt, man hat charmante Szenen, man hat ein kleines Kätzchen als lustigen Sidekick.
Entsprechendes kleines Kätzchen, ja.
Entsprechendes kleines Kätzchen, also sehr viel Kiki ist da auch mit drin. Irgendwo hat Christian schon auch Gänsehaut bekommen bei den ganzen Kiki-Anleihen. Nur, ja, also, weiß nicht, ob du mal ein Ghibli 3D-Remake von Kiki sehen willst nach dem Film.
Es gibt ja eine Realverfilmung von Kiki, soweit ich weiß. Nein, möchte ich nicht. Nein.
Gibt es hier von der Realverfilmung?
Vielleicht kommt noch oder ist in Arbeit, ich weiß es nicht. Ich sag mal so, mit dem Positiven, ne gut, okay, wir haben jetzt das Negative schon.
Gehen wir mal mit dem Positiven.
Ich muss sagen, ich habe ja wirklich eine absolute Katastrophe erwartet bei diesem Film. Hab sie aber überraschenderweise nicht bekommen. Auch da wieder Erwartungsmanagement, ne? Also. Die Geschichte an sich, das ist jetzt natürlich so ein kleiner Kosmos und gemütlich und irgendwie nett und zwar auch banal, aber einfach so eine typische Kindergeschichte, möchte ich meinen. Was mir aber vor allem gefallen hat, waren tatsächlich die Figuren und da vor allem unsere Protagonistin Aya bzw. Earwig. Auch sehr verwirrend mit den Titeln. Im Deutschen ist es ja Aya und die Hexe und im Englischen ist es Earwig and the Witch. Also ja, das Earwig kann man wahrscheinlich dem deutschen Publikum einfach nicht zumuten. Nein. Aber sie mochte ich doch sehr, denn wir haben sie relativ schnell in diesem Alter von, was weiß ich, 8 Jahren vielleicht oder sowas, nach dem Prolog. Und sie macht sehr klar deutlich, dass sie dieses Waisenhaus voll in der Hand hat. Ja. Also sie hat so eine Vorliebe für Grusel, sie hat da ihren besten Freund, sie mag es einfach auf Abenteuer zu gehen. Und sie ist das, was man, glaube ich, sehr zu Recht ein kleiner Schlingel nennen könnte. Ja, sie hat ja auch so Zöpfe, die so aussehen wie kleine Teufelshörner. Und dann bezirzt sie die Heimleiterin, weil die Kinder da Unfug angestellt haben und wickelt die um den Finger und sagt, ja, ich weiß ganz genau, wie ich Menschen manipulieren kann. Und das macht sie aber auf so eine sympathische Art und Weise. Und das versucht sie dann ja auch später bei der Hexe Bella Jaga und beim Mandrake heißt er im Englischen, im Deutschen heißt die Figur Mandrakus, die irgendwie um den Finger zu wickeln und für sich zu gewinnen und zu manipulieren. Und das mag ich einfach, dass das keine Figur ist, die sich so ihrer Situation ergibt und so ein Selbstmitleid aufgeht und so verzweifelt ist, sondern dass sie wirklich sich da durchbeißt und einfach clever ist und sich versucht, das Beste aus jeder Situation zu machen, in der sie lebt.
Ja, wir haben dann noch die älteren Charaktere, die irgendwie dann ja, düster sein sollen, aber da kommt halt noch eine Hintergrundgeschichte raus, dass sie mal in einer Band waren zusammen sich irgendwie zerstritten haben und ach ja, das ist nett auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen tatsächlich, dass wenn Kinder den schauen, so im Alter von Earwig, dass die auf jeden Fall auch damit Spaß haben können, auch da sie vielleicht auch häufiger mit diesem Animationsstil in eine Berührung kommen. Einfach dadurch, dass viele Kinderanimationen auch relativ günstig produziert werden und dann auch so aussehen. Aber wobei, selbst ich als Kind habe schon für mich festgestellt, dass manche Serien hübscher aussehen als andere Kinderserien und manche Sachen halt einfach cooler sind, weil sie spektakulärer aussehen oder weil sie halt mal nicht diesen billig 3D-animierten Stil haben. I don't know, wie es heute bei der Generation ist. Eher vielleicht nochmal sogar noch krasser, einfach weil man noch krasseren Shit gewöhnt ist.
Ja.
Aber die Geschichte an sich, glaube ich, wird ein Kind schon unterhalten. Und ich war jetzt auch nicht, also doch, ich wurde schon müde während dem Film und gelangweilt hat er mich auch. Aber es war jetzt nicht ein kompletter Rotz, wie du schon sagst. Also ich war jetzt nicht irgendwie während dem Film und dachte mir, was wollt ihr denn gerade von mir? Hä? Was passiert denn hier? Das ist ja kompletter Bullshit. Nee, ist eine kleine, süße Geschichte, aber die auch, also mehr aber auch nicht. Also wir sollten jetzt auch nicht zu sehr in Lobehudeleien verfallen, was die Story-Charaktere angeht.
Nein. Also die Figuren sag ich mal, sind noch die Punkte, wo ich die den Film von der Katastrophe abhalten, weil die halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen sympathisch, kurios sind. Auch dieser Mandrakus, der um Gottes Willen bloß nicht wütend werden darf, weil er sonst komplett in Lava und Hass ausbricht. Auch eigentlich eine nette Idee.
Der hat auch die besten Gags noch.
Ja, der hat die besten Gags, das stimmt, wenn er sich da irgendwie French Toast oder so von seinen Dämonen immer bringen lässt. Es ist schon nett, ja, aber was halt diesen Film davon wirklich massiv abhält, irgendeine Art von Zauber, Faszination zu entfalten, ist halt dieser plastikhafte, glatt geschliffene Look, der halt so gar keinen Raum für irgendwelche Details, für kleine liebevollen Details lässt, für so visuelle Magie. Das ist halt wirklich, und das ist ja auch ein Film, der dann in Japan nur im TV lief, sollte tatsächlich in Cannes seine Premiere feiern, was aber gerade im ersten Corona-Jahr war und deswegen abgesagt wurde. Und naja, das man kann jetzt mutmaßen, was jetzt dazu geführt hat.
Stellt sich die Frage, warum? Woran hat er gelegen?
Warum?
Genau, du sagst es schon, in Japan, es ist ein japanischer TV-Film, der halt von Ghibli produziert worden ist, weil sie Zeit hatten oder so, weil sie irgendwas ausprobieren wollten, weil sie mal gucken wollten, wie diese 3D-Animation gerade bei kleinen Kindern vielleicht ankommt, neue Zielgruppen erschließen, kleinere Kinder zu erschließen in der Zielgruppe.
Ja, vielleicht wollte sich Goro auch so ein bisschen von seinem Vater noch weiter abgrenzen auf kreativer Ebene und seine eigenen Wege gehen. Vielleicht wollte er auch einfach diese 3D-Animation, wo er sich ja laut eigenen Aussagen noch als einziger mit im Studio auskannte, irgendwie da mal versuchen und gucken, was daraus zu schaffen ist.
Vielleicht war das auch einfach eine Weiterbildungsmaßnahme. Irgendwie,
das war so das Abschlussprojekt.
Ja, genau, oder? Das war einfach so. Da haben sich ein paar Mitarbeiter dazu gesagt, ihr müsst mir jetzt mal 3D-Animationen lernen.
So ein zweiwöchiger Kurs und dann.
Und die haben dann
am Ende haben wir einen 80-minütigen Film. Ja,
genau.
Ja.
Und dann waren alle stolz drauf, haben sich auf die geklopft und dann auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ach, warte mal, wir können einfach Studio Ghibli drunter schreiben und dann können wir den trotzdem vermarkten. So ein bisschen wirkt es tatsächlich. Also, als wäre das gar nicht für die breite Öffentlichkeit, beziehungsweise für das Ghibli-Fantum an sich gedacht gewesen. Aber nee, dann vermarkte den nicht als Ghibli-Film. Und
naja, wenn er halt da entstanden ist, dann ist es halt, ne, okay, ich war auch mal gespannt, ob die am Anfang tatsächlich ihr Logo da hinsetzen. Ja, tun sie, da steht am Anfang Studio Ghibli, ja.
Vielleicht muss für seine Scheiße, muss man auch einstehen, das ist auch wichtig.
Ja, aber vielleicht war es auch ein wirtschaftliches Experiment, weil man muss halt auch sagen, klassischer Zeichentrick, wo halt 60 bis 150 Leute sitzen und jedes Bild in monatelanger Handarbeit zeichnen, ist halt scheiße teuer. Und Computeranimation, auch wenn teuer, wird immer billiger. Vielleicht war es auch einfach das Experiment, um zu gucken, für wie viel Geld können wir hier einen Film produzieren und wie viel haben wir dann letztendlich raus.
Ja, ne, aber also gerade international wurde er, glaube ich, schon irgendwie als neuer Ghibli-Film vermarktet. Ich meine auch Toshio Suzuki hat ihn produziert, also der mehr oder weniger alles produziert hat. Auch der hat seinen Namen quasi dafür hergegeben. Das ist alles schon mega weird und ich guck mal, was er eingespielt hat international. Ach ja. Ja, okay, war Corona, ja, ne? Das ist ein bisschen doof jetzt, ja. Theoretisch. Aber $840,000 waren es dann. Aber okay, ja, es war Corona, ja, ist ein bisschen
arg. Ja,
ich glaube, bei uns hat er auch keinen Kinostart.
Nee, bei uns ist der einfach irgendwann ohne weiteres Aufsehen bei Netflix im Katalog gelandet. Ich war so, hä, wo kommt denn der jetzt her? Aber ja, dann war er da auf einmal und
auch
dann
bei Netflix musste ich suchen. Also der, obwohl ich jetzt alle Ghibli für mehr schaue und Netflix mir natürlich ganz viele Animes vorschlägt und sagt, hier, das ist jetzt ganz toll und hier ist noch mehr Ghibli-Zeug. Mhm. Und den hast du zwar schon gesehen, aber guck ihn doch gerne nochmal. Und irgendwo, ich musste sehr lang scrollen, bis ich dann irgendwann Irwig gefunden habe und mir gedacht habe, ja, ihr wisst auch, was ihr da habt.
Ja. Nichtsdestotrotz, ich war so ein bisschen, als ich mich damit abgefunden hatte mit diesem Look und diesem, oh, sieht das alles scheiße aus. Und da konnte ich irgendwann ausblenden und war so ein bisschen in heimeliger, gemütlicher Stimmung und dachte so, ach, ich war so bei 2,75 Stern, sowas in der Richtung. Und dann kommt der Punkt 5 Minuten vor Schluss, wo sie dann ihre beiden Zieheltern um den Finger gewickelt hat, wo es ihr wirklich super geht und sie an ihrem Himmelbett liegt und dann ist Weihnachten und dann klopft jemand an die Tür und es ist ihre Mutter, die sie damals im Waisenhaus abgegeben hat und sagt, frohe Weihnachten! Und dann ist der Film vorbei. Und wir sitzen so auf der Couch und heben die Hände und wie, was, das war's jetzt? Und das war, also das Ende ist eine absolute Nullnummer. Das, was sich anfühlt wie ein dritter Akt, ist eigentlich ein Epilog.
Ja, das stimmt. Also Pacing-Probleme hat der Film auch irgendwie, das Drehbuch-Probleme, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Es gibt auch nicht wirklich eine Schwierigkeit, auch sie ist jetzt nicht irgendwo an einem Tiefpunkt, sondern ist immer so, ah, das ist aber jetzt blöd. Naja, das Leben muss ja irgendwie weitergehen, ne? Also irgendwie, der dümpelt halt so vor sich hin und das Ende dümpelt halt nicht mal aus, sondern du hast recht, das war irgendwie so.
Das ist total abrupt und eigentlich kommt jetzt die große emotionale Auflösung, die Wiederbegegnung mit der Mutter, aber nein, das verwehrt uns dieser Film so, als ob da ein zweiter Teil forciert wird.
Ja, das ist, naja, es muss ja noch eine andere Weiterbildung geben, ne? Die zweite Hälfte des Studios muss ja auch noch irgendwas machen.
Ja.
Vielleicht gab es ja eine Fortsetzung, die wurde dann bloß nicht veröffentlicht. Ja, wäre der Film besser gewesen, hätte man ihn klassisch animiert? Ja. Wäre der Film besser definitiv gewesen, würde er etwas länger gehen und man hätte sich ein bisschen mehr ans Drehbuch gesetzt? Ja. Wäre das dann ein großer Ghibli-Klassiker geworden? Ich mag es trotzdem zu bezweifeln. Also, da hätte man deutlich mehr rausholen können, aber auch so grundsätzlich fand ich den ganzen Tenor und den ganzen Vibe schon eher für kleinere Kinder gemacht und für nicht unbedingt, die kennen ja auch ihre Fangruppe, ne, irgendwie sowohl die Leute, die seit Totoro-Zeiten irgendwie dran sind oder die jetzt mit The Boy and the Heron rangezogen werden, aber kleine Kinder würde ich in Ghibli-Filmen eher nicht gucken lassen. Und man muss schon ein bisschen älter sein und spätestens da hört jeder Reiz an diesem Film irgendwie auf. Und es hat noch nicht mal so eine naive Kindlichkeit wie jetzt in Totoro. Also das ist halt, da fehlt dann komplett der Charme. Und ich glaube, ich bezweifle auch, dass den Goro Miyazaki hinbekommen hat. Ich mag ihn ja für seine zwei anderen Filme. Aber charmantes Charakterdesign ist jetzt auch nicht die große Stärke gewesen von der Mondblumenberg oder Chronik von RC, für dich sowieso nicht.
Das stimmt. Ja gut, kommen wir zur Wertung.
Ja, also wir werten ja nicht, wie wir, also wir haben zum Beispiel auch zwei Sterne gegeben, da sind wir uns einig, aber wir werten ja bei unserem Totoro-System, wie gut, also ist das ein guter Ghibli-Film? Und das ist die schlechtmöglichste Variante eines Ghibli-Films oder das, was ich überhaupt nicht haben will. Ne? Das ist ja jetzt auch ganz gut. Aber ich kann ihn trotzdem nicht auf die 1 setzen, weil ein paar Sachen macht er dann doch richtig. Deswegen auf die 2. 2 Totoros.
Ja, für mich hat er noch irgendwie genug Kiki-Vibes, um zumindest auf die 3 zu kommen.
So einfach bekommt
man
nicht.
Mir fällt es wirklich schwer, das bei meinen Lippen zu bekommen, aber es ist halt so. Und auch da, wie gesagt, Erwartungsmanagement, ich hatte die absolute Vollkatastrophe erwartet und wenn man sich mal mit dem Look abgefunden hat, dann ist das ein durchaus minimal charmanter, kurzweiliger Film mit einem viel zu abrupten Ende und leider ohne visuellen Charme zumindest. Aber in den Figuren habe ich noch genug Charme erkannt und in den Zaubersprüchen, das war auch einfach nett, dass diese Hexe so Zaubersprüche hat, wie ein Zauberspruch dafür, dass der Bus pünktlich kommt oder dass die Blumen im Garten des Nachbarn verwelken.
Aber da hätte doch jeder Ghibli-Film was das zeigt er ja noch nicht mal. Also jeder andere Ghibli-Film hätte da eine Montage reingemacht von lustigen Zaubersprüchen, die sie dann irgendwie in der Nachbarschaft ausprobiert oder so. Wäre das auch passiert, ich bin mal 5 Minuten eingeschlafen. So.
Ach, dann hast du ja verpasst, wie?
Jetzt macht das alles Sinn.
Tja.
Eine Bewertung brauche ich noch.
Drei. Shoot.
Das tut mir persönlich weh, aber ist in Ordnung.
Ja, ich weiß, mir tut's auch weh, aber ich muss ehrlich sein. Ja, und währenddessen hat Papa Hayao Miyazaki schon an seinem nächsten Projekt gearbeitet. Ich glaube, angekündigt wurde es erstmals 2016.
Ach, der hatte die ganzen guten Mitarbeiter.
Ja, der hat die ganzen guten Mitarbeiter. Ja. Die ganzen Praktikanten.
Und die haben gesagt, hey, 3D ist voll cool. Was der alte Mann macht, ist voll scheiße.
Ja, offensichtlich nicht, denn dieser Film, der jetzt kommt, der wurde sehr, sehr gut aufgenommen und sehr viele Leute haben auch sehr, sehr gespannt, sehr lange drauf gewartet, mussten auch lange drauf warten, denn erst im vergangenen Jahr, 2023, ich glaube auch in Cannes hatte der seine Premiere und ist dann Ende des Jahres so international im Kino angelaufen, bei uns im Januar 2024. Ich habe ihn aber auch schon im Dezember gesehen in irgendeiner Preview-Fassung. Deswegen ist der bei mir jetzt auch schon ein Jahr her gewesen. Jetzt habe ich ihn nochmal nachgeholt und es war gut, denn es hat nochmal ein bisschen Klarheit in meiner Bewertung geschaffen. Die Rede ist von Der Junge und der Reiher.
Auf diesem Anwesen geschehen gelegentlich äußerst sonderbare Dinge.
Marto, hilf mir!
Es soll viele Tote und Verletzte gegeben haben.
Oder um hier Marius, den englisch-affinen Marius zu zitieren, The Boy and the Heron.
Oder ich bevorzuge eigentlich, wie hieß es denn nochmal, How Do You Live? Das war der Produktionstitel, beziehungsweise das der Buchtitel. Mhm. Und es ist so viel besserer Titel als Der Junge und der Reiher. Was ist denn fucking Reiher, Alter?
Das, ja, es geht um einen Jungen.
Ja, und es geht um Reiher.
Das um einen Reiher. Ja. Der Junge ist Machito, 12 Jahre alt und lebt in Tokio während des Zweiten Weltkriegs und bei einem Bombardement, Brand, das wird, glaube ich, nicht so klar, steht das Krankenhaus in Flammen, in dem seine Mutter arbeitet. Sie stirbt und wenig später reist er mit seinem Vater aufs Land in ein großes Anwesen. Sein Vater leitet dort eine Rüstungsfabrik für Flugzeuge. Da sieht man so biografische Parallelen aus Miyazakis Leben und er hat eine neue Mutter, also seine Stiefmutter, die neue Frau seines Vaters, die auch schon schwanger ist und die seiner Mutter erstaunlich ähnlich sieht, weil, wie sich dann herausstellt, es ist die Schwester seiner Mutter. kann man halten, was man von will und jedenfalls auf diesem Anwesen fliegt auch noch ein Reiher rum, der Machito zu verfolgen scheint, der etwas von ihm will. Es ist nämlich auch ein magisches Wesen, was ihn dann in einen mysteriösen Turm lockt mit dem Versprechen, da ist seine Mutter. Seine Mutter ist noch am Leben und wartet darauf, dass er sie rettet. Und dieser Turm ist ein Portal, ganz Alice im Wunderland mäßig, in ein magisches Reich zwischen Leben und Tod.
So ist es. Ich habe den Anfang des Jahres dann im Kino gesehen, war sehr hyped und wie du schon sagst, ein Rewatch war bitter nötig, denn man ist natürlich in dieses Kino gegangen mit der Vorstellung, ich sehe hier den neuen Ghibli-Film, ich sehe vielleicht den letzten Film von Miyazaki. Er persönlich bezweifelt das, ne? Ich glaube, er hat schon den nächsten angekündigt, aber
ja, arbeitet schon an neuem Material wohl.
Und wir hoffen alle sehr, dass das auch noch passiert, aber die Zeit rennt. Sagen wir es mal so. Aber wir hoffen natürlich, dass wir noch einen bekommen. Und aber trotzdem, diese Faszination nochmal, gibt die Filme im Kino zu sehen. Mein erster gibt die Filme im Kino. Ich war richtig, richtig happy. Weil klar, der letzte war, der letzte große Miyazaki war 2013. Ne? Da war ich 18 und da guckt man keinen Animationsfilm im Kino. Dummer 18-jähriger Marius. So, und ich war super hyped, hab mich mega drauf gefreut und bin aus dem Kino so ein bisschen enttäuscht rausgegangen, weil er nicht ein nächstes Mononoke, nicht ein nächstes Chihiro, nächstes Totoro ist. Aber ich habe mir sehr schnell damit abgefunden, dass es vielleicht nicht in die oberste Ghibli-Schiene für mich gehört, aber ein sehr toller Film ist. Trotzdem musste ich das nochmal bei Netflix schauen, ohne Hype-Level, kleinerer Bildschirm zu Hause, kann er trotzdem noch mithalten, müde, wie alle Leute in der Weihnachtszeit Filme schauen, müde. und er hält's. Also in großen Teilen zumindest, würde ich glatt behaupten, ist das ein sehr schöner Film. Und damit sind wir beim Thema. Er ist vor allen Dingen schön. Ich finde, der ist wunderschön.
Da möchte ich mal Wikipedia zitieren, was wiederum von der NZZ zitiert. Die chromatischen Explosionen, die sich auf der Leinwand entladen, alternieren mit metaphorischem Dunkel, das dem Film einen pessimistischen Grundton verleiht. Ich übersetze das mal. Der Film sieht ganz schnieke aus.
Geil. Sieht geil aus.
Ja, nein. Also es ist klassischer Miyazaki Ghibli Zeichentrick allererster Güte, vor Details strotzend, Charakterdesigns, Figurendesigns, Weltendesign wunderbar.
Unfassbare Dynamik. Also es ist immer, ja, genau, immer ein Gegenbild, hast du irgendwas, was sich bewegt, was fliegt, was flattert. Ach, es ist eine Augenweide.
Also den Aufwand, und da wurde ja wirklich auch hier jedes Bild handgezeichnet, also ja, wahrscheinlich, also außer die Hintergründe, die muss man jetzt nicht für jedes Bild neu zeichnen, aber komplett handgezeichneter Film, und diesen Aufwand, den sieht man ihm einfach an, und es ist fast schon, wenn man so viele Ghibli-Filme hintereinander guckt, dann weiß man das gar nicht mehr zu würdigen.
Aber Irrweg.
Ja, gut, okay, wir haben halt beide Filme umgekehrt geguckt, zuerst Der Junge und der Reiher und dann Aya und die Hexe. Ah, okay. Und dann hätte man es vielleicht noch mehr zu würdigen gewusst, aber es ist halt einfach ein wunderschöner Film, kannst du sagen, was du willst.
Ja, absolut. Also hat den Oscar gewonnen als bester Animationsfilm, komplett zu Recht. Miyazaki selbst war nicht da. Ich glaube, man spekuliert bis heute, warum.
Kein Bock auf die Scheiße wahrscheinlich. Kein Bock auf
die Scheiße, so alt zum Fliegen. keine Ahnung, ich habe nur gelesen, dass er bei Chihiro auch nicht anwesend war als Zeichen gegen den Irakkrieg. Und man hat das hier irgendwie gelesen als Zeichen gegen den Konflikt im Nahen Osten. Irgendwie sowas war es, aber es ist schon, jetzt dünnes Eis, ist schon länger her, als die Gerüchte aufkamen. Ich weiß auch nicht, ob er es klargestellt hat. Also Ghibli hat sich auf jeden Fall bedankt für den Oscar. Ja. Also war jetzt nicht so riesig großes böses Blut.
Ja, und ich meine, was war noch animiert? Also objektiv gesehen, was heißt objektiv? Objektiv kann man das natürlich nicht sehen, aber mal ganz nüchtern betrachtet, gab es wahrscheinlich stärkere Nominierte. Also ich würde Spider-Man zum Beispiel war ja auch nominiert, der neue Spider-Man Across the Spider-Verse, so rum. War auch nominiert. Ist faktisch der bessere Film, würde ich mal behaupten.
Nee.
Ja, doch. Also, nee. Gut, okay, du bist jetzt die Ausnahme.
Ich würde dir auf eine Stufe ungefähr stellen, aber vor allen Dingen gibt es halt noch einen dritten Teil, den man auszeichnen kann.
Ja, aber es ist vor allem auch eine Würdigung des Lebenswerkes, natürlich, wenn man so möchte. Ne? Also das spielt da natürlich auch ganz neu rein und vorher verkündet, es wird jetzt der letzte Film. Gut, das wurde bei den letzten dreien auch schon gesagt und jetzt heißt es ja wieder, er arbeitet am nächsten Film. Aber ja, es fühlt sich an wie das große abschließende Alterswerk, und wie es so ein Alterswerk an sich hat, das haben wir ja bei Megalopolis zum Beispiel gesehen, es ist ein bisschen überladen. Es ist eine Farbe so oder so, aber es fühlt sich auch ein bisschen überladen an. Mit Themen, mit visuellen Versatzstücken, ne? Also das hast du natürlich auch in sowas wie Chihiro, dass du dann immer mal wieder Elemente hast, die auftauchen, mystische Figuren und Verweise und so weiter darauf. Aber hier ist es so, diese Abenteuergeschichte, die von Stufe zu Stufe führt. Man hat immer wieder Elemente drin, wo man sich fragt, was ist das jetzt? Und das lässt den Film natürlich offen für eine gewisse Deutung und Interpretation. Aber es strahlt gleichzeitig nicht diesen Charme und diese Abenteuerlust früherer Miyazaki-Filme aus, die, wie ich finde, noch eine klarere erzählerische Linie und Vision hatten.
Gebe ich dir vom Prinzip voll recht. Auch ich fühlte mich in diesem Film öfter mal verloren, was die Geschichte angeht. Obwohl es eine klare Hauptfigur gibt, obwohl es eine klare Storylinie gibt, ein klares Ziel auch, habe ich mich trotzdem öfter mal verloren und wusste nicht genau, was die Charaktere jetzt eigentlich machen und wie sie, was sie vorhaben. Auch die Geschehnisse, die dort passieren, akzeptieren die auch alle sehr schnell. Ne? Also der Junge, der wird da reingezogen und sagt so, ja gut, ist jetzt so. Also er denkt nicht drüber nach, was hier passiert, sondern hat vielleicht mit seiner kindlichen Fantasie, ist ihm das auch einfach näher dran, wie jetzt unsere Erwachsenen, die den Film schauen. Und typisch natürlich auch für so ein Alterswerk, er bringt nochmal alle seine Themen irgendwie so rein, ne, mal kleiner, wie das Fliegen, ne, die du nur diese Flugzeugkampffabrik hast, oder die Umwelt mit den Tieren, du hast wieder kleine süße Kuschelwesen, ne.
Du hast etliche Zitate an Miyazakis ältere Filme. Ich finde auch, der Film fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Best-of. Also er von seinen Filmen, er zitiert sich immer wieder selbst, diese Knödel-Kobolde da, super niedlich, erinnert natürlich an die Ruß-Kobolde.
Verwendet sich übrigens das Letterbox-Logo, wenn du den Film, wenn die Letterbox-Seite öffnest, auf dem PC zumindest, dann verwandelt sich das Letterbox-Logo in diese Knödel. Das ist
echt? Süß, ja. Okay, das muss ich mir mal anschauen. du hast den flugzeugbauenden Vater natürlich, wie der Wind sich hebt. Du hast Ruinen, wo er da, dieser Turm in seiner Ruinenhaftigkeit erinnert so ein bisschen an das Schloss im Himmel. Du hast, was hast du noch
alles? Allgemein diese Erinnerung an die Kindheit und was ist Kindheit und wie,
ja.
Wie gehst du durch so eine Kindheit? Das war ja in vielen anderen Filmen von Totoro bis, also dieses Coming-of-Age-Ding, ne? Hast du ja auch.
Ja, aber ich meine auch so konkrete Versatzstücke, zum Beispiel diese Hausdamen am Anfang, die erinnerten mich vom Design. Die eine erinnerte ganz, ganz stark an Yubaba aus Shihiros Reise ins Zauberland, an die Hexe. So, diese großen Kulleraugen, dieses kleine, zusammengebückte, okay, es ist jetzt eine kleine Version von Yubaba, aber es ist schon ziemlich ähnliches Design vom Gesicht her auf jeden Fall.
Ja. Du hast mythische Wesen, die irgendwelche großen Kräfte haben. Du hast
es ist sehr symbolisch und metaphorisch aufgeladen.
Das übersteigt vielleicht sogar nochmal alte Miyazaki-Werke. Er ist symbolischer und metaphorischer. Ja.
Genau, das hattest du natürlich auch schon in vorherigen Filmen mit diesen ganzen, wenn es so um die Spiritualität reinging und irgendwelche Naturgeister und so weiter. Aber du hattest trotzdem immer noch so eine relativ grundierte Erzählung rund um die Hauptfigur, die was suchte, die was wollte, die was vermisst hat oder so weiter. Und hier hast du das zwar auch, aber er stolpert halt so von Situation zu Situation. Das fühlt sich so ein bisschen, wie gesagt, an wie Alice im Wunderland, die von einer kuriosen Situation in die nächste
nur
stolpert.
Nur fällt Alice erst seit nach einer Stunde in diese Wunderwelt. Also die erste Stunde ist ja komplett in der normalen Welt und die zweite Stunde ist dann geht das sehr, sehr schnell, was dort passiert, was du hast diesen alten Mann, der irgendwie über diese Welt herrscht, du hast diese bösen wellensittische Armee.
Ja, du hast die Pelikane, die Arschlöcher dieser Welt sind, die ganzen Knödelgeister fressen.
Also, das ist auch schon die erste Szene, die dann kommt, da wird er vom Pelikan angegriffen, stolpert in so einen Grab rein oder vor so einen Grab, trifft auf eine Frau auf dem Segelboot, die sagt, oh mein Gott, die Pelikane haben das Tor geöffnet zum Grab. Das wird nie wieder erwähnt, irgendwas davon.
Dann ziehst du noch so einen Kreis um sich rum und du musst rückwärts gehen und der Grabherr, der darf nicht erwachen.
Genau.
Das taucht einfach nicht mehr auf, ja.
Genau, also alles sehr symbolisch, alles metaphorisch. Cool, natürlich, also so eine Welt, es ploppen dir sofort Fragezeichen auf, aber die Welt ist direkt so, du merkst, da ist eine Welt dahinter, ne? Das ist jetzt nicht einfach so losgelöst von allem, sondern da haben sich Leute halt Gedanken gemacht. Und,
Du lernst diese Welt trotzdem nicht gut genug kennen, im Gegensatz zu Chihiro zum Beispiel, wo es nur darum geht.
Richtig. Und auch er stolpert, wie gesagt, dann so durch und hat immer wieder neue Ziele oder neue Aufgaben zu bewältigen. Und ich glaube, ich bin auch aus dem Kino damals rausgegangen und hatte so das Gefühl, ich hätte so einen Grundkurs in japanischer Mythologie nochmal gebraucht. Und das hatte ich halt bei alten gibt die Filme, auch wenn ich nicht wusste, wofür das jetzt steht oder das der Waldgeist, wie der heißt und sowas, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich es verstanden habe. Und hier habe ich das Gefühl, dass ich vieles nicht verstanden habe.
Beziehungsweise, und das hat meine bessere Hälfte gesagt, der Film fühlte sich ein bisschen an, als ob Miyazaki hier noch so ganz viele Ideen, die er im Laufe der Jahre hatte, aber nicht verwendet hat, hier noch reingebracht hat. Von so bestimmten Elementen und so weiter.
Ja.
Also, ich will mir jetzt nicht vorwerfen, dass das hier geistige Resteverwertung ist, das auf gar keinen Fall, aber es fehlt so ein bisschen der Leitgedanke, die Leitlinie und das ist alles ein bisschen zu viel Mysterium und Metapher und natürlich ist das auch schön, dass es sowas gibt und dass das noch einen gewissen Anspruch hat und dass man sich hineindenken kann, dass man das alles irgendwie als Station auf dem Weg zum Erwachsenwerden und Überwinden der Trauer über den Tod der Mutter lesen kann. Aber auch da, es wird viel, weil am Ende trifft er ja auch noch den Herrn des Turmes, der Nachfolger sucht, um diese Welt im Gleichgewicht zu halten und bekommt er die Wahl hier, du hast die Wahl, ob du diesen Ort zu einem besseren oder schlechteren machen willst und es ist von deiner Entscheidung abhängig und natürlich die neue Generation baut auf dem auf, was die alte hinterlässt und muss aber selber entscheiden, wie sie diese Welt formt und
Es ist in dem Sinne ein bisschen schwierig, allerdings werden wir auch bestimmt Leute haben oder viele Leute, die den Film ja großartig finden und die den Vibe eher fühlen. Ne? Also das die Geschichte mal außer Acht lassen und das überhaupt gar nicht so sehr darum geht, sondern dass man sich darauf einlässt und mit diesem Film schwimmt, mit diesem Vibe des Films schwimmt und ich würde auch sagen, so funktioniert es am besten. Zumindest, also es sei denn, man versteht hier die metaphorische Anspielung dort, dann Respekt. Aber bei mir
ja, oder
irgendwann ist mein Kopf auch ein bisschen zu sehr überladen und dann Ist allerdings diese großartigen Animationen und die interessante Welt so toll gemacht, dass ich mich damit zu treiben lassen kann und dadurch so ein bisschen meinen Spaß daraus ziehe.
Ja, oder die, was ich ein paar Mal gelesen habe, war, dass die Menschen, die den Film sehr, sehr mögen, gerade ihn deshalb mögen, weil immer wieder Unerwartetes passiert.
Ja.
Weil immer wieder überraschende Sachen kommen, womit sie nicht gerechnet haben. Und das ist auch so ein bisschen, das kann man als Stärke sehen, das kann man aber auch als Schwäche sehen, weil es eben dem erzählerischen Prinzip und dann folgt statt und deshalb. Ne? Also Sachen passieren, unser Machito stolpert von einer Situation in die nächste und dann in die nächste und dann in die nächste und statt und deshalb macht er das und deshalb macht er das und das ist halt,
Ja, es
fühlt sich nicht so rund an.
Es ist wunderlandmäßig quasi, ja.
Ja, genau,
aber ja. Auch das hat ja eine gewisse Tradition und ich kann auch verstehen, wenn man sowas fühlt. Was ich nicht fühlen kann, ist der Reiher. Also an sich so ein Reiher ist vielleicht, mögen Leute vielleicht, keine Ahnung, als Tier. Ich finde, das ist eher so ein, schon an sich so ein bisschen schaurig, das Tier mit dem großen Schnabel, irgendwie so verhornte Augen und so.
Das ist doch ein total eleganter Vogel.
Eleganter Vogel, ein Flamingo ist ein eleganter Vogel, aber doch nicht mit diese Storchenbeine und dann. Ein
Flamingo mit diesem krummen, abgerundeten Schnabel findest du elegant?
Ja, aber da wird so ein Reihe auf mich zukommen, also nee, und die schlucken Fische so im Ganzen, also, irgendwie, und dann klettert da auch noch so ein alter, halbglatziger Mensch raus mit dicker Nase und.
Ja, aber komm, das ist wieder ein Meisterstück, diesem Reiher, der vorher natürlich so eine gewisse Bedrohung ausstrahlte durch seine Eleganz, in einem Moment das alles völlig zu entnehmen, weil dann da so ein Zwerg rauskrabbelt aus dem Schnabel. Das ist schon lustig.
Ist schon cool, aber ich hätte mich in die Hosen geschissen als Kind. Ich weiß es hundertprozentig. Ich finde irgendwas daran, finde ich unfassbar eklig. Also irgendwas schaudert mich daran und als Kind, hätte ich mir nicht anschauen können. Das war irgendwie mega creepy. Ich hab mir das direkt in Real vorgestellt. Eine Realverfilmung davon hätte ich gerne gesehen. Wie Danny DeVito aus so einem Reiher rauskommt, das hätte ich sehr gerne gesehen. Gib die, vielleicht macht er mal einen Deal mit Disney.
Disney?
Ja, wollte gerade sagen, nenn mir ein Realfilmstudio in den USA. Disney.
Disney wird es aufkaufen und alle Ghibli-Filme real remaken. So meine Prognose für die nächsten 25 Jahre.
Ghibli bitte nicht pleite, sonst passiert tatsächlich genau sowas.
Ja, aber das ist ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wollen wir zur Wertung kommen? Wir haben jetzt viel, viel gemeckert, das ist alles Meckern auf hohem Niveau gewesen und letztlich nur. Also Kern unserer ganzen Meckerei ist, es ist ein toller Film, er ist aber nicht so toll, weil er ist ein bisschen verkopfter. Ihm fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit, die Abenteuerhaftigkeit der meisten anderen Hayao Miyazaki-Filme, die wir so lieben und schätzen, würde ich mal denken.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ja, das war jetzt eine sehr deutsche Review. Ganz viel meckern und dann einmal nur sagen, ja, war doch ein guter Film. Alles in allem schon schön. Ne, war viel Schönes dabei, nein. Also der hat einen tollen Vibe, der hat, wie gesagt, diese Animationen sind, kann man sich, wie ich finde, nicht satt sehen. Diese Dynamik, die diesen ganzen Film umgibt, also der ist aus einem Guss, was auch wieder stilsicher, ohne dass man sagt, oh, das ist jetzt nochmal der eine Millionste, gibt den Film, der gleich aussieht. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie sie das schaffen, aber ich möchte es für immer sehen, quasi. Also, ja, bitte macht immer solche Filme, das wäre ein Traum. Aber halt ein bisschen zu verkopft, vielleicht ein bisschen zu japanisch, kann ich auch sein, dass das irgendwie so kulturell ein bisschen, dass man da anders auf diesen Film blickt, aber man kann ja auf jeden Fall viben, wie ich schon gesagt habe, und fühlen auf Deutsch. Und deswegen bekommt er von mir, ich bin mir überlegen, ob ich ihn ein bisschen besser bewerte, aber es ist nicht sein Abschlusswerk, ja, mal gucken, also vielleicht geht er dann noch mal ein bisschen nach oben, wenn man sagt, okay, das war jetzt sein letztes Werk. Aber das muss ja nicht sein. Deswegen für den Moment eine 7 von 10 Totoros.
Da bin ich voll bei dir. Und ich meine, der große Mehrwert, die große Leistung dieses Films besteht ja schon mal alleine darin, dass er verhindert hat, dass Eier und die Hexe der letzte Film von Studio Ghibli wird. So, jetzt. Also selbst wenn jetzt nichts mehr kommen sollte, dieser Film steht noch mal so als Ende, am Ende so als mögliches Abschlusswerk. Jedenfalls ist Aya und die Hexe nicht der letzte durch ihn.
Ja, das wäre traurig, wenn das letzte Studio Ghibli-Werk gewesen ist. Das ja, wie man so hört, eher Probleme hat, finanziell, würde ich sagen. Zumindest war das mal so vor ein paar Jahren, und da sie keine neuen Filme rausgebracht haben, so wirklich, würde ich sagen, dass das immer noch so ist. Allerdings, glaube ich, läuft seit ein paar Jahren auch die Merchandise-Maschine nochmal heißer als vorher.
Hatten die nicht noch einen Freizeitpark irgendwie?
Genau, einen Freizeitpark. Sie haben das Ghibli-Museum, glaube ich, ist jetzt relativ neu. Ja, also ich glaube, sie konzentrieren sich aktuell mehr darauf, die Marken zu vermarkten. Und hoffe dabei, dass sie das nicht für ewig so machen, dass sie jetzt einfach irgendwie, ja, bis auf alle Ewigkeit sich an ihren alten Marken festhalten und irgendwie da mal dann neue Boxsets raushauen und hier und dort und dann mal auf einer Ferienfreizeit der Mitarbeiter hier Irwig in the Witch machen. Das wäre traurig, wenn das so weitergehen würde und nur durch Hayao Miyazaki irgendwie hochgehalten wird. Weil es gibt tolle Animatoren in Japan, es gibt großartige Menschen, es gibt Leute, die das Studio verlassen haben, um eigene Animationsstudien zu gründen und die großartige Filme machen. Und es gibt einen Markt dafür, vor allen Dingen The Boy and the Heron hat, ich habe nochmal gerade nachgeschaut, fast 200 Millionen gemacht.
Ui. Yen oder Dollar?
Dollar. Okay. Weltweit. Weiß ich nicht, ob das rechnet, 8 Jahre lang 100 Zeichner zu beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem irgendwie am Markt da. Und es muss ja auch nicht jeder Film jetzt, also das sage ich ja gar nicht, irgendwie jedes einzelne Bild handgemalt sein und von Hayao Miyazaki so einen Haken bekommen haben. Ne? Das ist ja vielleicht auch gar nicht der Anspruch, aber den Stil treu behalten, den Werte des Studios treu behalten, die Tradition treu behalten, trotzdem sich natürlich der Zukunft zugewandt. Jetzt zitiert irgendwie, was war das, Sowjetunion-Hymne oder so?
DDR-Hymne.
Nein, also dass man trotzdem natürlich nicht auf seinen alten Marken dann einfach sitzen bleibt und auf seinen alten Stil. Das würde ich mir wünschen. Und ich wünsche mir von Hayao natürlich noch einen letzten Film. Auch in der im Wissen darum, dass es natürlich schlechter werden kann wie The Boy and the Heron.
Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, was dann noch kommen soll, weil der gute Mann ist ja jetzt schon in gehobenerem Alter und es stellt sich ja immer noch die Frage, also ich glaube, er wird nicht aufhören, bis er irgendwann mal unter der Erde liegt. Das wird dann wahrscheinlich erst das Ende seiner Karriere bedeuten. Ich glaube, es ist so ein typischer, einer von diesen Künstlern, die einfach nicht aufhören können, Kunst zu machen. Er ist jetzt, ja, wird jetzt fast 84 wird er jetzt, ja, im Januar. Und wenn mit ein bisschen Glück kriegen wir noch einen Film von ihm tatsächlich. Es wäre schön. Es ist immer großartig, wenn der was macht einfach. Er hat ja auch diverse Kurzfilme gemacht und so weiter. Die Frage ist dann aber, was danach passiert. Ich glaube, die haben einfach vergessen, sich so ein bisschen den Nachwuchs großzuziehen. Und Goro Miyazaki gefühlt sollte ja so ein bisschen in die Fußstapfen treten, hat das aber nicht geschafft irgendwie.
Ja, der ist ja auch schon 50 oder so, oder?
Also. Ja, aber sie brauchen halt einfach, also sie brauchen jetzt natürlich keine 20-Jährigen, die da anfangen, Filme zu machen, obwohl das vielleicht auch ganz erfrischend wäre, so, ne? Mhm. Aber irgendjemand aus der nächsten Generation, der das Ruder übernimmt und diesen Spirit fortführt und das wird halt schwierig. Ich glaube, die sind von anderen Studios inzwischen aufgekauft worden und sind da auch ein bisschen in moderneren Produktionsprozessen. Makoto Shinkai ist ja so ein bisschen der neue Star am Anime oder am Anime-Markt. Also hier Your Name, der Regisseur, oder wie hieß er denn von von Suzume, und wie hieß denn der andere, den ich meinte?
Ah, du meinst hier, der The Boy and the Beast gemacht hat zum Beispiel?
Ja, genau.
Ich sage es dir sofort, das ist natürlich der gute Mamoru Hosoda.
Ah, genau, der Hosoda, genau.
Wobei der auch schon lange dabei ist.
Ja, genau. Aber ja, ich meine, man merkt ja jetzt schon, die Filmfrequenz ist in den letzten Jahren deutlich dünner geworden. Ich weiß nicht, ob Studio Ghibli noch auf Dauer wirklich überlebt, ob die nicht irgendwann aufgekauft werden oder ob das irgendwie so eine TV-Produktion
oder einfach so eine rechte Verwertungsgesellschaft, ne?
Ja, genau. Aber ich meine, da hat ja jetzt auch vor ein paar Jahren hat sich ja auch ein großer japanischer TV-Sender damit 40% eingekauft. Es ist halt, wenn halt die alte Garde dann weg ist, glaube ich, hat dieses Studio so in seiner bisherigen Form keine Zukunft, auch wenn es natürlich schön wäre. Und ich meine, letztendlich, wir können noch drauf zurückblicken auf eine Zeit, wo halt wirklich dieses Studio maßgeblich war, auch Anime in den Westen zu transportieren, dort irgendwie die Begeisterung dafür bei einem größeren Publikum zu entfachen. Alleine deswegen wird das schon auf ewig ein ganz wichtiger Bestandteil der Filmgeschichte bleiben, der Animationsfilmgeschichte vor allem. Ich glaube aber nicht, dass er sich hält und das, auch wenn es traurig ist, die Zeiten von klassischem Zeichentrick irgendwann, jetzt gerade im Zeitalter von KI und so weiter, das wird alles zu teuer, leider, und nicht mehr finanziell rentabel.
Ja, jede KI versteht auch, mach mir mal was im Studio Ghibli-Stil.
Nein.
Also das ist auch so, ich meine nur, dass...
Tut sie das, ja.
Absolut, also ja. Ich mache das bei jedem, wenn ich irgendwie ein Bild mache für unsere Website oder sowas oder irgendwie für... andere Sachen in der Uni, wo ich meine KI-Bilder erstelle.
Das stimmt, du ziehst das ja mit den
KI-Beitragsbildern. Ich liebe als Thumbnail-Bilder, das mag ich voll und ganz. Ich bin künstlerisch nicht bewandert und für mich ist das ein tolles Tool. Aber jede KI irgendwie, die ich aktuell ausprobiert hat, wenn du sagst, oder mach was im Anime-Stil, das sieht aus wie Studio Ghibli. Sieht aus wie eine Billigversion von Studio Ghibli natürlich. Aber trotzdem, diesen Look, der ist irgendwie so stilprägend im Westen für Animes und für Anime-Filme, für große Filme und für Zeichentrick aus Japan einfach, dass das auf ewig natürlich den Legendenstatus beibehalten wird. Ob darüber hinaus, ob das sich irgendwie zukunftsmäßig hält, ich sehe es leider auch nicht, aber vielleicht werden wir auch Lügen gestraft.
Will damit jetzt auch nicht sagen, dass KI jetzt beginnt, Filme zu machen, ne? Also Drehbücher schreiben und Charakterdesigns werden, keine guten zumindest, ne? aber gerade in Sachen 3D-Animation wird KI einfach sehr viele Prozesse beschleunigen, vereinfachen. Ich glaube, das ist jetzt so eine Branche, die wirklich, also die haben ja sowieso Personalmangel ohne Ende, weil sie immer mehr gefordert werden. Aber gerade da wird KI ganz, ganz viel Arbeitsprozesse übernehmen, um einfach diese ganze Arbeit als 3D-Artist schlanker zu machen. Und deswegen wird das immer günstiger werden und klassischer Zeichentrick, wirklich von Hand gezeichnet, wird immer wirtschaftlich unrentabler werden. Und das ist traurig. Mal gucken, ob es noch irgendwann eine Renaissance gibt oder ob da die Kunst dann letztendlich vor dem Markt doch noch die Oberhand behält.
Ja, das ist so ein bisschen wie Disney mit den klassischen Zeichentrickfilmen, die ja auch nicht mehr existieren. Die holen die Farbe und das Papier halt nur noch raus, wenn es irgendwie um ein Special geht oder sowas, ne, irgendwie um ihre Legendenstatus oder sowas, dann zeigen sie nochmal, was sie theoretisch drauf hätten, wenn man wollte. Aber ansonsten bekommen wir von Disney auch nur noch 3D-animierte Sachen oder Realverfilmung und Ghibli. Aber die letzten Jahre scheinen halt wirklich darauf hinauszulaufen, dass sie jetzt nicht irgendwie die großen neuen Sachen machen, es sei denn, es ist Hayao Miyazaki. Und deswegen, aber wir haben Stand jetzt 25 Filme von Studio Ghibli bekommen, die auch größtenteils schön waren. Und damit komme ich über zu unserer letzten Amtshandlung für das Ghibli-Gucken. Für, was ist das, Teil 10? Nee?
9.
9. 9 Teile haben wir gemacht und alle 25 Filme geschaut, angefangen lang ist es her bei Nausicaä und unserem Streit darüber, wie man es ausspricht, und aufgehört bei Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki jeweils. Und alles dazwischen möchte ich jetzt mal kurz auflösen im Schnelldurchgang. Ich mache auf jeden Fall eine Letterbox-Liste daraus auch noch. Vielleicht hat Christian auch Lust, auf seinen Letterbox sein Ghibli-Ranking zu machen. Dann müsst ihr das jetzt nicht einfach. Und wir posten es natürlich auf der Webseite. Das ist wichtig. So, folgendes hat sich bei mir ergeben. Ich fange unten an. Einen Punkt habe ich nicht vergeben. 2 Punkte habe ich für Irwig and the Witch gegeben. 3 Punkte habe ich nicht vergeben. 4 Punkte habe ich für das Königreich der Katzen. 5 Totoros für Only Yesterday, die Borgas und Erinnerung an Mani. 6 Punkte an das Schloss im Himmel und das wandelnde Schloss. Ja, Schlösser waren auf Platz, haben 6 Punkte bekommen. 7 Punkte gab es für Nausicaä, Oceanways, Pompoko, Whisper of the Heart, Mein Nachbarn die Amadas, der Mondblumenberg, Wie der Wind sich hebt, Die rote Schildkröte und Der Junge und der Reiher. Die typische 3,5 Sterne bei Letterboxd halt. Und dann gab es 8 Punkte, die Creme de la Creme fängt an mit Kikis kleiner Lieferservice, Poco Rosso, Chroniken von Erze, Ponyo, und dann die absolute Elite, 9 Punkte für Mein Nachbar Totoro, letzten Glühwürmchen und Chihiros Reise in Zauberland, und das Meisterwerk schlechthin von Studio Ghibli, Prinzessin Mononoke, 10 von 10 Totoros. Christian, Du hast ein und zwei Punkte überhaupt nicht vergeben.
Gar nicht. Ich dachte, die Chroniken von Ärzte habe ich zwei gegeben.
Nein, Chroniken von Ärzte hast du noch drei gegeben. Genauso wie Urbeck in the Witch. Das nehme ich dir persönlich übel, dass du die zwei Filme auf einer Seite, auf einer Stufe stellst. Das ist,
da gehören sie hin.
Hui. Genauso wie ich dir 4 Punkte für Ocean Waves übel nehme, ein fantastischer Coming-of-Age-Film. Guckt euch da die Folge nochmal an. Auch da waren wir weit auseinander. 5 Punkte gab es dann für Königreich der Katzen und Erinnerungen an Marnie. 6 Punkte für Das Schloss im Himmel. Only Yesterday, Whisper of the Heart, Borgas, Wie der Wind sich hebt und Die rote Schildkröte. 7 Punkte gab es für Poco Rosso, Pompoko, Meine Nachbarn die Yamadas, Das wandelnde Schloss, Der Mondblumenberg und Der Junge und der Reiher. Richtig toll wurde es bei dir bei 8 Punkten bei Nausicaä, Letzten Glühwürmchen und Prinzessin Kaigaya. 9 Punkte, Mein Nachbar Totoro und Ponyo. Und deine absoluten Meisterwerke ist ebenfalls Die Prinzessin Mononoke, aber dazu noch Kikis kleiner Lieferservice und Chihiros und Spirited Away.
Sehr schön. Sehr schön. Sehr viele Filmtitel, die wir hier genannt haben, die ihr.
Das waren jetzt 50 jetzt Filmtitel in Folge. Ich muss einen Schluck Wasser trinken.
Ja, ja. Alle davon, bis auf Die rote Schildkröte, könnt ihr bei Netflix sehen. Inzwischen ja auch, wie schon mal erzählt in der vorletzten Folge. Die letzten Glühwürmchen haben es inzwischen auch auf Netflix geschafft. Die sind darauf geschwirrt ins Programm. Und.
Toller Weihnachtsfilm.
Bestimmt, ja. Bestimmt. Klingt schon sehr weihnachtlich, der Titel. Warum hast du den eigentlich nicht genommen in unserem letzten
Rahmennamen?
Naja. Wir werden, so es denn noch tatsächlich einen Film von Hayao Miyazaki gibt, den auch ganz, ganz bestimmt hier bei uns im Podcast besprechen. Bis dahin ist aber erstmal Ghibli Pause bei uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marius dafür, dass er diese Geschichte mit mir durchgezogen hat.
Gerne.
Also schon unsere zweite Reihe tatsächlich zu Ende geführt nach James Bond. Wir haben auch schon Pläne für unsere nächste Reihe. Wollen wir die schon verraten?
Nee. Da könnt ihr mal 2025 Ausschau halten in eurem Podcast-Feed oder auf unserer Webseite kinotagesstätte.com oder auf Instagram. Was da auf euch zukommt, ich glaube, es wird richtig cool. Ich habe richtig Bock auf das Jahr 2025. Auf Podcasten natürlich sowieso und auf eine neue Reihe.
Sehr schön. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit unserem Ghibli-Marathon und dass ihr weiterhin uns treu bleibt und dann bei der nächsten Reihe auch wieder reinhört in dem Fall.
Ja, und sonst guckt Ghibli-Filme, da kann man nie was falsch machen irgendwie. Gefühlt außer bei Urban in the Bitch. Das lasst ihr lieber.
Und die Chroniken von Ärzten.
So, tschüss!
Ciao, ciao! Ciao.